sind unterwegs in der Stadt und sie kommen an so einem Kiosk vorbei und da gibt es Rubbellose. Und Michael sagt, Mensch, komm, wir kaufen uns ein Rubbellos, wir machen mal was Verrücktes. Und Charlotte sagt, nee, ach, dafür gebe ich kein Geld aus. Doch, mach mal. Okay, Michael hat leider kein Bargeld dabei, Charlotte schon. Charlotte bezahlt dieses Rubbellos und Michael überweist ihr das sofort, das Geld, weil sie sind da ganz sauber in ihrer Beziehung mit den Finanzen. Michael hat ja gesagt, es ist meine Idee, also ich gebe das auch aus. Sie kommen nach Hause, rubbeln dieses Rubbellos frei und haben 1 Million Pfund gewonnen. 1,2 Millionen Euro. Und sie können es kaum fassen, ihr Glück, und machen sich Pläne, fahren erstmal in Urlaub und wollen ein Haus kaufen und was weiß ich nicht alles. Aber kaum, dass sie wieder zu Hause sind, kriegt Michael eine Nachricht von Charlotte. Ich trenne mich von dir. Und übrigens, das Geld behalte ich komplett. Weil das Rubbellos habe ich ja gekauft. Ist mein Rubbellos. Und Michael versucht alles bei der Lottogesellschaft. Er nimmt sich einen Anwalt, aber keine Chance. Charlotte hat das Los gekauft, es ist ihrs. Und das war's. Sie geht mit der Million und er sitzt alleine da. Theresa lacht. Okay, Menschen verlassen einander und oft schon für viel weniger. Ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Das war's. Oder ich habe mich fremd verliebt. Ich liebe jetzt eine andere. Oder ich erfahre einfach zu wenig Unterstützung von dir. Ich bin enttäuscht, ich kann nicht mehr. Ja, es gibt auch ernsthafte Gründe. Du kannst dich aber auch verlassen fühlen inmitten einer intakten Familie. Kannst du dich verlassen fühlen inmitten eines großen Freundeskreises? Irgendwie hast du den Eindruck, ich stehe völlig alleine da. Du hast das Gefühl, letztlich im Tiefsten versteht mich eigentlich niemand. Und Gott, ist auf ihn Verlass? Oder kann der uns etwa auch verlassen? Ich möchte uns den Bibeltext lesen, der auch für diesen heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, in Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, spricht Gott. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Euer Gott hat uns verlassen, schreibt jemand kurz nach dem Zweiten Weltkrieg an Bekannte. Euer Gott hat uns verlassen. Hat er damit recht? Wenn du Haus und Hof in Ostpreußen Hals über Kopf aufgeben musst, weil die Front näher rückt, wenn deine Kinder von Granaten getroffen werden, wenn dein Ehemann in russische Gefangenschaft gerät und du weißt nicht, ob du ihn je wiedersehen wirst, dann ist solch ein Satz doch verständlich. In dem Moment ist das die Realität. Oder wenn du in einer tiefen Depression bist und nichts mehr spürst von der Nähe Gottes, dann ist das real für dich, Gott verlassen. Du betest seit Jahren für die Heilung einer Beziehung, dass deine Tochter wieder mit dir redet, aber es passiert nichts. Der Krebs schlägt zu und die nachfolgenden Therapien schlagen nicht an. Für Christen kann das alles sogar schlimmer sein als für Menschen, die nicht glauben. denn die haben sich wenigstens keine Illusionen gemacht. Du aber hattest all deine Hoffnung auf Gott gesetzt, aber er scheint nur wegzuschauen. Hat Gott gegenwärtig die Ukraine verlassen und auch Russland, dass dort solche grausamen Dinge möglich sind und keine Änderung in Sicht? Hat Gott die USA verlassen, dass dort inzwischen Christen mit Rassisten gemeinsame Sachen machen? Und warum gehen in unserem Land viele Gemeinden ein, trotz kreativer Hingabe, anhaltendem Gebet und christuszentrierter Predigt? Übrigens auch freikirchliche Gemeinden, das trifft nicht nur die evangelische Kirche. Mein Schwager erzählte vor einiger Zeit, in der Innenstadt Hamburgs gab es noch vor gar nicht so langer Zeit 3 große Baptistengemeinden mit jeweils über 200, 300 Gottesdienstbesuchern. Jetzt gibt es noch eine, aber wer weiß, wie lange noch. Ich finde, das darf man schon mal fragen. Hat Gott uns für einen Augenblick verlassen? Wer gestern die Herrnhuter Losung gelesen hat, war vielleicht erstaunt, wie dieser Prophet Jeremia betet, dieser Gottesmann. Warum nimmt mein Schmerz kein Ende und ist meine Wunde unheilbar? Sie will nicht heilen. Wie ein trügerischer Bach, so bist du für mich. Wasser, auf das kein Verlass ist. So spricht er Gott an. Wie wäre das, wenn wir beim nächsten Lobpreisabend, beim Praise Again, solche Lieder singen mit diesen Texten, nicht Leben aus der Quelle, sondern Gott, du bist wie ein vertrockneter Bach, auf den kein Verlass ist. Und jetzt möchte ich gern mit euch mal eine Umfrage machen. Jetzt dürft ihr euer Handy zücken. Einige haben schon abgestimmt. Und ich habe euch den Link geschickt über WhatsApp bzw. Telegram oder wenn ihr da nicht im Verteiler seid, geht mal auf diesen QR-Code oder geht auf slido.com und gebt dann diese Zahl ein, Raute 3631648. Und dann könnt ihr abstimmen. In welchem Zusammenhang hast du dich schon mal von Gott verlassen gefühlt? Und ihr könnt auch mehrmals abstimmen, also bei verschiedenen Rubriken. Es gibt vielleicht auch noch mehr Zusammenhänge, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Ich habe so große Bereiche aufgeführt, Gemeinde, Gesellschaft, Beruf, Krankheit, Familie. Oder ich habe mich noch nie von Gott verlassen gefühlt. Das kann ja auch sein. Und dann gebt mal ein paar Voten ab. Und dann schauen wir mal, wie uns das eigentlich so geht und betrifft. Ja, da tut sich noch was. Viele haben im Moment den Eindruck, dass unsere Gesellschaft irgendwie Gott verlassen ist. Was sich da so tut, vielleicht an Spaltung, an nicht mehr miteinander reden können, gegenseitigem Verurteilen oder auch manche politische Entscheidung, wo man sich fragt, ist das wirklich irgendwie christlich noch oder im Sinne Gottes? Oder auch im Beruf. Ich habe Arbeitgeber oder Kollegen, die machen mir es echt schwer und irgendwie scheint Gott mir auch nicht beizustehen. Ja. Ja, vielen Dank. Da sieht man mal so eine Tendenz und dieses, ich habe mich noch nie von Gott verlassen gefühlt, ja, da gibt es auch einige und denen kann man eigentlich nur gratulieren und sich mit ihnen freuen, aber es sind gar nicht so viele. Die meisten haben doch diese Erfahrung auch schon gemacht in verschiedenen Bereichen. Okay. Also ich muss euch sagen, von diesem Bibeltext, ich fühle mich erstmal sehr verstanden von diesem Text, den wir gerade gehört haben. Er ist so nah dran an meinem Leben, nah an unserer Wirklichkeit. Ich spüre Gott nicht immer. Und mir ist nicht jeden Tag nach Lobpreis zumute und nach Dank. Und ich habe nicht immer die Hoffnung, dass mein Gebet was ändern könnte. Und für viele ist genau das der Grund, ihren Glauben an den Nagel zu hängen. Oder sie ziehen sich zumindest aus der Gemeinde zurück. Es gibt eine Studie, die ist auch als Buch erschienen, unlängst von Tobias Feigs und Tobias Künkler, warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Und da geht es um junge Menschen, die dort auch interviewt werden, die wirklich volle Kanne dabei waren, die sich so richtig bekehrt haben und voll für Jesus gebrannt haben und mitgearbeitet haben in der Gemeinde oder in ihrer Jugendbewegung und irgendwann sagen, nee, das war's jetzt, ich kann damit nichts mehr anfangen. Und was sind die Gründe? Ein Grund ist, dass sie sagen, mein Glaube und die Wirklichkeit, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Das passt nicht mehr zusammen, was ich erlebe einerseits und was mir mein Glaube oder was mir die Bibel sagt. Vor einigen Jahren, 2019, hat ein sehr berühmter christlicher Musiker, Marty Simpson, Sampson von der Hillsong-Gemeinde, ein öffentliches Statement bei Instagram gegeben und auch gesagt, ich habe meinen Glauben aufgegeben, weil es passieren ja gar nicht so viele Wunder, wie immer gepredigt wird. Er hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, aber das war so der Kern. Ich erlebe die Liebe Gottes gar nicht so, wie mir das immer gepredigt wird und wie ich es mir selber wünsche. Ist Gott etwa doch nicht so greifbar und verfügbar, wie wir uns das doch wünschen und so gerne hätten? Ist er etwa der ganz andere, der Ferne oder gar bedrohlich? Wir haben hier was von Zorn gelesen, gehört. Wir können vielleicht jetzt mal den Bibeltext sehen. Das scheint ja so, wenn Gott selber sagt, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Ja, es ist gut, dass wir nicht mehr Angst schüren vor einem Gott, der wie so eine übereifrige Politesse hinterm nächsten Baum wartet. Ja, die Quittung für das kleinste Vergehen schon in der Hand, schon unterschrieben. Ja, es ist gut, dass wir nicht mit einem Gott hantieren, der Liebesentzug als Erziehungsstil mit einpreist. Mit Angst kannst du Menschen gut in Schach halten. Mit Angst kannst du sogar erziehen in eine bestimmte Richtung. Aber niemals wächst du mit Angst Vertrauen. Ein Glaube, der auf Angst basiert, ist überhaupt kein Glaube, jedenfalls nicht der biblische. Darum ist es das einzig Richtige, wenn wir uns gegenseitig immer wieder einen Gott vor Augen malen, der hingerissen ist von seinen geliebten Geschöpfen, der von morgens bis abends keinen anderen Gedanken hat, als wie er dich am besten lieben kann. Doch wenn dabei herauskommt, dass Gott am Ende sowas wie ein übergroßer Kuschelteddy wird oder ein softer Buddy, der immer zur Stelle ist, wenn ich ihn ranpfeife, dann ist auch was gehörig schiefgelaufen. Und das ist übrigens gar keine neue Erscheinung. Schon Martin Luther schrieb einmal, ich habe es ein bisschen in unsere Sprache übertragen, der Welt scheint es so, als wäre Gott ein harmloses Gänemaul und ein alter Mann. Die Tyrannen spotten über alles, hören nicht und halten auch unseren Herrn Gott nur für eine Vogelscheuche aus Stroh, die im Hanf den Vögeln zur Abschreckung gesteckt wird. Ein harmloser Gott. Dagegen stehen die Worte aus unserem Text. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Als mein Zorn über die Ufer trat, so heißt es wörtlich, als mein Zorn über die Ufer trat, habe ich mein Angesicht ein wenig vor dir verborgen. Darf Gott zornig sein? Darf er sich aus Ärger und Enttäuschung zurückziehen? Schauen wir uns das mal an, warum Gott sich hier überhaupt abwendet. Das Bibelwort ist ja zuerst mal an die Juden im babylonischen Exil gerichtet. Da lebten sie nun schon eine ganze Weile. Wie waren die da überhaupt hingeraten? Sie hatten sich nicht mehr um Gottes Zuspruch und Anspruch an ihr Leben gekümmert. Die Schwachen hatten sie links liegen gelassen. Da werden immer wieder diese drei Gruppen genannt, Witwen, Waisen und Fremdlinge, Asylbewerber, Flüchtlinge. Nein, wichtiger als die Solidarität war das eigene Einkommen und das eigene Fortkommen. Und Gott hatten sie eh eine lange Nase gezeigt. Anderes im Leben war ihnen inzwischen zum Gott geworden. Aber der eine hatte Geduld mit ihnen, viel Geduld. Immer und immer wieder sprach Gott durch seine Propheten. Regelrecht gebettelt hat er sie. Kehrt doch um, ändert euer Leben. Aber nichts davon kam an. Und so heißt es in Jeremia 2, Vers 27, denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber wenn die Not über sie kommt, sprechen sie auf, hilf uns. Also eigentlich haben die Menschen sich von Gott abgewandt. Dass Gott nun sagt, dann ist jetzt erstmal Schicht im Schacht, ist das nicht nachvollziehbar? Jeder, der Familie hat, kann das mitempfinden. Du investierst deine ganze Liebe und Lebenskraft in die Kinder und sie sind ja auch süß. Anfang der Woche haben wir gemeinsam festgestellt, dass Freitag ja Feiertag ist, wegen Frauentag. Und die Jungs nicht zur Schule müssen. Und da sagt Michel, okay, dann fühle ich mich am Freitag als Frau. Ja, dann stehe ich auch im Mittelpunkt. Das ist der Tag auch für mich. Ja, es ist manchmal wirklich zum Schmunzeln. Und dann schlägst du dir die Nächte um die Ohren, legst die Wäsche für sie, bockst sie durch die Schule. Also ich spreche von meiner Frau, nicht von mir. Und sie achten es nicht. Hast du den Eindruck? Schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein und sind nie zufrieden. Und als Krönung kommt dann noch so ein Kommentar, eure Armut kotzt mich an. Oder alles verbietest du uns, du bist die blödeste Mama der Welt. Wenn du sie nicht lieb hättest, so würdest du manchmal einfach auf und davon laufen. So wie der letzte sächsische König, der bei seiner Abdankung in Dresden zum Volk sagte, dann macht doch euren Dreck alleine. Aber weil du sie lieb hast, weil ihr ja zusammengehört, lässt du sie nicht. Aber du wirst zornig, wütend, bist enttäuscht. Liebe kann zornig sein. Ich würde sogar sagen, eine Liebe, die nie zornig werden kann, ist gar keine Liebe. Wenn Gott nicht zornig wäre, dann wäre er ja gleichgültig. Es wäre ihm schnurzpiep egal, wie wir lebten. Es würde ihm nichts an dir und eurer Beziehung liegen und das wäre viel schlimmer. Wenn du also den Eindruck hast, Gott ist zornig auf dich, dann sag ihm mal Danke. Denn dann weißt du, er liebt dich immer noch. Gott ist die Liebe, eine brennende Liebe, die auch zornig werden kann. Spannend finde ich jetzt, wie dieser Zorn sich äußert. Er schlägt nicht die Tür zu oder alles kurz und klein. Er lässt seinen Emotionen nicht freien Lauf wie Rumpelstilzchen. Er verbittert auch nicht und endet im giftigen Hass wie die böse Königin bei Schneewittchen. Stattdessen geht er kurz raus aus der Situation. Gott geht kurz an die frische Luft. Durchatmen. Als mein Zorn wie eine Flut über die Ufer trat, da bin ich kurz raus. Ich bin sehr dankbar für diese Erkenntnis von Anita, mich darauf hingewiesen. Das ist wirklich ein tolles Bild. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Gott bleibt selbst noch in seiner maßlosen Enttäuschung maßvoll. Er ist in seinem Schmerz über die Selbstzerstörung der Menschen noch ganz nah dran an ihnen. Er wendet sein Angesicht nie völlig ab, sondern hat es nur ein wenig verborgen. Jetzt hat sich bei dir vielleicht die berechtigte Frage aufgestaut, also ist Gott jedes Mal zornig auf mich, wenn ich ihn nicht spüre? Hat er sich darum abgewandt von mir, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit keine Veränderung erlebe, weil er zornig ist auf mich? Mir hilft da auch das Bild von der Familie. Wenn zwei von drei Kindern großen Mist gebaut haben und Mutter liegt nur noch heulend im Bett, dann leidet das dritte Kind auch unter der miesen Stimmung, die nun in der Wohnung herrscht. Obwohl es diesmal überhaupt keine Schuld hat. Die vielen 10.000 Juden im babylonischen Exil, das waren ja nicht alles gottlose und korrupte Leute, wo Gott mit jedem persönlich ein Hühnchen zu rupfen gehabt hätte. Viele Kinder und Jugendliche waren ja erst überhaupt dort in der Fremde geboren worden. Sie konnten selbst nichts für diese nationale Katastrophe. Es ist wie bei Kindern, die unter einer kaputten Ehe leiden. Die können auch nichts dafür. Aber sie leiden mindestens genauso, wie die Eltern leiden. Und in unserer Geschichte ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott gestört. Sie ist nicht so, wie Gott sich das eigentlich erdacht hatte. Da ist ein gewaltiger Knacks drin. Aber auch die Beziehung zwischen Menschen ist gestört. Die Propheten hatten das oft genug zur Sprache gebracht. Keine Gerechtigkeit untereinander. Wir würden heute sagen, keine Solidarität. Unter Beziehungsstörung leiden nie nur die Streithähne, sondern immer auch die, die irgendwie zum Umfeld gehören. Das ist die große Tragik der Sünde. Sie ist nicht gerecht, sondern sie wirkt eher wie so eine Streubombe. Alle Umstehenden werden in Mitleidenschaft gezogen. Die Folge der Sünde in dieser Welt ist, dass alles irgendwie davon betroffen ist, mehr oder weniger. Und wir sind mittendrin und darum spüren wir auf Schritt und Tritt die Folgen. Ob nun selber schuldig oder unschuldig. Wenn du also den Eindruck hast, du hast selbst zu deinem Unglück beigetragen, und das ist in Beziehungsstörungen oft der Fall, natürlich immer unabsichtlich. Wenn du diesen Eindruck hast, dann sprich es aus. Sprich es bei Gott aus und vor einem Menschen, vielleicht auch vor dem, den du verletzt hast. Wenn du dir nicht sicher bist und dich diese Frage quält, warum ich, habe ich was falsch gemacht, dann sprich auch das aus. Und such dir jemanden, der dir raten kann, der mit dir beten kann. Ein Seelsorger vielleicht. Und wenn du dir sicher bist, dich trifft keine Schuld, und auch das gibt es, auch in den Psalmen haben wir diese Gebete, Gott, ich bin unschuldig, bin mir keiner Schuld bewusst und ich habe gerecht gelebt, ja. Dann sprich auch das aus und klage es Gott. Und jetzt kommen wir endlich zur guten Nachricht. Der Schmerz ist vorübergehend, die Heilung aber ist ewig. Der Schmerz ist vorübergehend, die Heilung aber ist ewig. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich heimbringen. Ein wenig habe ich mein Angesicht vor dir versteckt, aber mit ewiger Verbundenheit will ich mich deiner erbarmen. Ich hoffe, ihr spürt diesen Gegensatz. Was ist für dich ein kleiner Augenblick? Ein Anwalt besucht einen Klienten im Gefängnis. Mensch, wie lange bist du jetzt schon hier, fragt er. Der Gefangene antwortet, 7 Jahre. Darauf der Anwalt, ach, wie schnell doch die Zeit vergeht. Zeit ist immer eine Frage der Perspektive. Als mir die Weisheitszähne gezogen wurden, ich kann euch sagen, es dauerte ewig. Julian, ist ja da? Hat es auch gerade hinter sich. Dagegen war die Zeit von der Verlobung bis zur Hochzeit nur ein Augenblick. Vorfreude lässt die Zeit verfliegen. Hoffnung lässt mich durchhalten. Ein Ziel verändert den Weg. In dem Moment, wo die Verbannten durch Jesaja diese Zusage hier erhalten, in dem Augenblick wird ihre Verbannung bereits verwandelt. Wenn dir heute einer fest versprechen könnte, du wirst die Prüfung morgen auf jeden Fall bestehen. Man kann nämlich überhaupt nicht durchfallen. Deine Sorgen bezüglich dieser Prüfung werden wie weggefegt. Wenn du krank bist und der Arzt tritt an dein Bett und eröffnet dir, wir haben den Tumor vollständig entfernt, er hat nicht gestreut, sie werden wieder gesund, in dem Moment ist dein Leid zu Ende. Auch wenn du noch an 1000 Schläuchen hängst und du dich hundeelend fühlst. In dem Moment der Zusage ist das Leid so gut wie zu Ende. Gott schwört hier sogar, dass die Not ein Ende haben wird und er nimmt Bezug auf die Sintflut. Da lief nicht nur sein Zorn über wegen der Ungerechtigkeit der Menschen, da lief alles über. Wasser überall, nur Noah und seine Familie überleben das. Und dann haben wir eine der aufregendsten Aussagen der Bibel. Gott ändert sich. Eine andere Lösung gab es für Gott nicht. Denn die Menschen, die ändern sich nicht. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Das war die Begründung für die Sintflut. Und jetzt nach der Sintflut ist es die Begründung für Gottes heilvolle Zusage. Ja, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf, heißt es da wieder. Aber ich will die Menschen nie mehr in diesem Ausmaß zur Rechenschaft ziehen. Zum Zeichen dafür setzt er den Regenbogen in den wolkenverhangenen Himmel. Gott hat sich entschieden für das Leben und für uns. Seine Gnade ist verlässlich und sein Friedensbund wird niemals hinfällig. Das Wort klingt vielleicht sehr abstrakt und theoretisch und ich glaube, es muss jeder persönlich erfahren. Und ich habe mich erinnert, dass ein Freund von mir, das war unser erster Praktikant im Leuchtturm in Güstrow, ich habe ihn noch gefragt, ich darf es erzählen, der Sascha, hat mit diesem Wort etwas erlebt, eine richtige Lebenswende. Er war zum Glauben gekommen durch den Konfirmandenunterricht, ja, sowas gibt es in Hannover, in seiner Kirchgemeinde, zu der er vorher nie hinging, aber dann kam Konfi und dann wurde er halt hingeschickt. Und die hatten noch so einen Pfarrer von altem Schrot und Korn und sie mussten viel Bibel lesen und auswendig lernen. Und er hat sich richtig bekehrt und er hat sich auch noch verliebt in die Tochter des Pfarrers. Die war allerdings erst 12 oder noch jünger. Und dann haben sie miteinander ausgemacht, wenn sie 16 ist, dann wollen sie zusammenkommen, vorher nicht. So, also dann ist sie alt genug und dann sieht das nicht so komisch aus, wenn so ein 17-Jähriger oder so mit einer 13-Jährigen, ja, also jedenfalls, Sascha wurde älter und mit 16, 17 war er ziemlich weg vom Glauben und von der Kirche. Zog da durch die Straßen Hannovers mit so einer Türkengang, er war der einzige Deutsche, vertickten Drogen, Alkohol war im Spiel, krumme Dinger. Und dann traf er eines Tages seine Angebetete wieder, Judith, und sie hielt ihm ihren Ausweis hin. Habe ich ganz frisch bekommen, ich bin 16. Ja, und er, ich passe nicht mehr zu dieser Frau und ich passe auch nicht mehr zu Gott. Das hat alles keinen Wert mehr. Das war er sich ganz sicher. Und er hatte sich auch viel überlegt, warum es auch mit Gott überhaupt keinen Sinn macht und es auch Gott gar nicht geben kann und so. Und dann sagte er sich, war sehr redlich, ich werde ein letztes Mal die Bibel aufschlagen und mal lesen und dann schmeiße ich alles weg. Und dann war es das für mich. Und dann schlägt er die Bibel auf, genau an dieser Stelle. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit ewiger Gnade, mit ewiger Gnade. Und er sagt, das hat dermaßen in mein Leben reingescheppert, dieser Satz. Das hat mich so gepackt und das hat mir gezeigt, dass er, dass Jesus, dass Gott mich nicht verlassen hat, auch wenn ich ihn verlassen habe. Und wenn ich den Eindruck hatte, er hat mich tatsächlich einen kleinen Augenblick verlassen, das ist aber nicht sein letztes Wort, sondern mit ewiger Gnade, das ist sein letztes Wort und das gilt. Und dieser Vers ist ihm in den nachfolgenden Wochen und Monaten immer wieder begegnet und hat ihn schließlich dazu gebracht, wieder reinen Tisch zu machen und sich voll und ganz Gott auszuliefern. Und dann heiratete er seine Judith. Wie schön, ne? Ja, sie war 18 und er, ich weiß nicht, er kam dann zu uns. Sie machte noch Abitur in Hannover und er kam zu uns nach Güstrow und war an der Gründung des Leuchtturms dann mit beteiligt. Ja. Hast du den Eindruck, Gott hat sich abgewandt von dir? Dann frag dich jetzt mal nach allem, was du über Jesus Christus weißt. Würde der sich von dir abwenden? Jesus, der sich dem Zachäus zuwendet, der sich zuwendet der Sexarbeiterin Maria Magdalena, der sich zuwendet dem Verräter Judas, dem resignierten Thomas, würde er ausgerechnet dir seinen freundlichen Blick verweigern? In Jesus wendet dir Gott sein Angesicht zu. Jesus sagt einmal sogar, wer mich anschaut, der schaut dem Vater direkt ins Gesicht. Viele damals konnten so eine Aussage nicht ertragen. Gerade den Frommen war das irgendwie unheimlich. Das kommt mir zu nah. So ist doch Gott nicht. So darf er nicht sein. Er ist doch viel erhabener. viel heiliger, viel korrekter als dieser Jesus. Und sie spucken und schlagen mit Fäusten in das freundliche Angesicht Gottes. Seine einladenden Hände, sie nageln sie ans Kreuz. Seine Füße, mit denen er unterwegs war zu den Ausländern und zu den Ausgestoßenen, sie durchbohren sie mit einem kalten Nagel. Ja, er lässt sich festnageln auf seine so menschenzugewandte Freundlichkeit. Und am Ende schreit Jesus verzweifelt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn je ein Mensch erfahren hat, was wirkliche Gottverlassenheit bedeutet, dann der Gottessohn Jesus am Kreuz. Niemand kann nunmehr sagen, ich bin in meiner Gottverlassenheit alleine. Nein, Jesus ist auch da, in deiner Gottverlassenheit. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. In Jesus geht Gott in deine Gottverlassenheit. Und mit seiner Auferstehung spricht er jedem heute persönlich zu: Ich bin bei dir. Bis ans Ende der Tage bin ich bei dir. Der Zorn vergeht, die Gnade bleibt. Das ist biblische Erfahrung. Wo du selbst Abgründe erfährst, wo du dich fragst, was hat Gott bloß mit mir vor? Wo du nicht verstehst, was passiert hier? Warum passiert das? Da kannst du dich radikal in die Arme dieses Gottes werfen, der sagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Das ist der Zuspruch, der von Gottes Seite her gilt. Ich glaube, dass auch weiterhin manches fällt. Manches, was bisher felsenfest dastand, so wie der Brocken im Harz oder die Helpter Berge, das sind ja unsere Hügel, wisst ihr, ne? 179 Meter, die höchsten Erhebungen unseres Bundeslandes. Also manche Sicherheiten, die unverrückbar schienen bisher, wie diese Helpter Berge oder der Brocken oder die Zugspitze, die geraten ins Wanken, dass es nochmal Krieg gibt in Europa. Und vieles andere. Du kannst den Eindruck kriegen, Gott ist nicht mehr so präsent, wie er mal war. Die Bibel sagt dir nichts, dein Beten bleibt leer, der Gottesdienst macht dir keine Freude mehr. Ja, das stimmt alles immer noch, auch 2700 Jahre nach der Verbannung in Babylon. Und es wäre fatal, wenn wir uns das gegenseitig ausreden wollen würden, dass wir solche Erfahrungen machen. Kraftvoller Glaube erwächst aus Zweifel und Anfechtung und manchmal verbirgt sich Gott. Manchmal verlieren wir den Kontakt zu ihm, aber wir wissen auch, seine Gnade wird nicht von uns weichen. Nicht für eine ganze Welt würde er dich verlassen. Das hat er mit seinem Wort versprochen und mit dem Kreuz und seiner Auferstehung besiegelt. Amen. Ich möchte gern beten, an dieser Stelle mit einem Gebet, was ich gefunden habe von Thomas Seger, den wir auch schon mal hier hatten bei Jugendevangelisation. Das Gebet heißt trotzdem. Vater, mir fehlen die Worte. Aber wie betet man ohne? Vater, ich bete trotzdem. Mir ist nicht danach. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was ist, Vater. Ich bete trotzdem. Ich klage dir mein Leid, obwohl du es längst gesehen hast. Ich bitte um Veränderung, obwohl ich nicht daran glauben kann. Ich flehe um ein Wunder, obwohl ich keine Hoffnung habe. Vater, ich bete trotzdem. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Wo bist du, wenn ich leide? Wo bleibst du, wenn ich rufe? Vater, ich bete trotzdem. Ich lieg dir in den Ohren. Wem sonst soll ich das sagen? Ich gebe es dir in die Hände. Wer sonst kann noch was tun? Ich lege es dir ans Herz. Du leidest mit mir mit. Vater, ich bete trotzdem. Mir fällt es nicht leicht, manches Leid auszuhalten. Mir fällt es nicht leicht, manche Konsequenz zu tragen. Mir fällt es nicht leicht, manche Verantwortung zu übernehmen. Vater, ich bete trotzdem. Du hast auch gelitten, dir selbst nicht geholfen. Du warst und bist der Leidtragende für mich. Du liebst mich in all dem. Du leidest mit mir mit. Vater, ich bete trotzdem. Amen.